Die Berlinale ist fast vorbei. Wir ziehen Bilanz hier in Vollbild. Nach den Berlinale-Momenten jenseits der Leinwand blicken wir jetzt auf die Leinwände. Und da fiel auf, dass ein Viertel aller Berlinale-Filme Dokumentarwerke waren. Auch deshalb ein Grund, weswegen heute Abend unter den verliehenen Preisen erstmals eine mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung für Dokumentarfilme dabei ist.
Und die wird verliehen von einer dreiköpfigen Jury, die sich alle Dokumentarfilme quer durch die Sektion angeschaut hat. Nicht alle, aber viele hat unser Kollege Matthias Dell gesehen, mit dem wir jetzt auf die Dokumentarfilme, so heißt es, dieser Berlinale blicken wollen. Hallo.
Hallo.
Ja, es hieß von vornherein, dass die Dokumentarfilme dieses Jahr auf der Berlinale sehr gerne auch Hybridformen annehmen, dass sie Grenzbereiche ihrer Form beleuchten. Haben Sie diese Vielfalt auch erlebt?
Das würde ich sagen, ja. Die Vielfalt ist auf jeden Fall da gewesen. Eine sehr große Breite von klassischen Formaten oder Formen wie Mein wunderbares West-Berlin von Jochen Hicks, was ein ganz klassischer Talking Heads-Dokumentarfilm ist über die politische Schwulenbewegung, vor allen Dingen in Berlin, aber eigentlich in Deutschland nach dem Kriege, über so Mischformen. Das wären dann eben so hybride Sachen wie Casting John Bernet von Kitty Green, wo sie dem Tod eines sechsjährigen Schönheitskönigin-Mädchens in Amerika nachforscht und das eben macht in einem Falle mit quasi fiktionalen Reenactments, auf der anderen Seite aber mit diesen dokumentarischen Recherchen. Also da ist eine sehr große Breite da gewesen.
Die Berlinale hat ein Herz für Dokumentarfilme. Letztes Jahr gewann ja das ganze Festival einen Dokumentarfilm, Fuoco Amare von Gianfranco Rosi. Auch dieses Jahr ist wieder einer im Wettbewerb dabei, Boys von Andres Feil. Hat sie der dokumentarische Ansatz von Feil in dem Fall überzeugt?
Da hätte man wissen müssen, was es ist, weil der dokumentarische Ansatz von Feil in dem Fall ist doch ziemlich oder wirkt sehr repräsentativ, dass man sagt, man nimmt einen verdienten deutschen Filmemacher wie Andres Feil, der ja durch vor allen Dingen Blackbox BRD und diese ganze Beschäftigung mit der RAF bekannt geworden ist, und man nimmt so einen deutschen Weltgroßkünstler wie Josef Beuys und dann macht man einen Film, der aber leider aussieht wie so eine Art Weihnachtsgeschenk, was sich das Josef Beuys Archiv selber macht, weil es quasi keinen kritischen Blick auf diesen Menschen gibt, der zugegeben natürlich ein unglaublicher Charismatiker ist, und das ganze Originalmaterial, das der Fall entdeckt hat, ist auch total interessant. Und man merkt im Film auch an, wie er gemerkt hat, ich habe so viel Material, dass ich eigentlich gar keine Talking Heads mehr brauche. Die sind dann trotzdem irgendwie noch da. Und gleichzeitig ist das Dokumentarmaterial von damals, also die Boys-Auftritte vor irgendwelchen Diskussionen, wiederum so komisch geschnitten, dass es auch so statisch und sehr staatstragend wirkt und man vor allen Dingen nie hinter diese Figur kommt. Also das Kritische fehlt so ein bisschen und auch dieses Arrangement ist eigentlich viel zu staatstragend für so eine ja doch sehr merkwürdige und querliegende Figur wie Josef Beuys. Insofern war das, glaube ich, keine gute Wahl, den da zu zeigen.
Dann brauchen wir jetzt aber eine gute Wahl, ein positives Beispiel eines Dokumentarfilms, vielleicht aus einer der anderen Sektionen.
Also im Panorama hat ja auch bereits den Publikumspreis der Panorama-Zuschauer gewonnen, I'm Not Your Negro von Raoul Peck. Natürlich wäre das jetzt, würden Festival-Arithmetiker sagen, kein Film, der hätte im Wettbewerb laufen können, weil er in Toronto gestartet ist. Andererseits, wenn die Berlinale sich dafür vielleicht interessiert hätte, wer weiß. Auf jeden Fall ist das ein Film, der ein Thema hat, was nochmal größer ist als Boys. Also es geht um den Rassismus in den Vereinigten Staaten. Es geht anhand einer Figur wie James Baldwin, einem Autor, der 87 gestorben ist und der sein Leben lang damit zu tun hatte. Und der Film organisiert das Material viel, viel klüger. Er hat Samuel L. Jackson, der Texte von Baldwin spricht. Und dazwischen montiert er eben zum einen das historische Material dieser Zeit und zum anderen aber auch, und das ist das Erschütternde an dem Film, das aktuelle Material, also Newsbilder von Polizeigewalt gegen Schwarze. Und das ist schon, sind sehr komische Momente, wenn dann praktisch Baldwin da in den 70er Jahren Texte schreibt und dann kann man heute Bilder zu zeigen, die diese Texte belegen. Das wäre für mich zum Beispiel ein Film gewesen, der gut im Wettbewerb gestanden hätte.
Sie haben jetzt von Filmen erzählt, die stark über die Geschichten und Stoffe funktionieren, die sie erzählen. Es geht ja aber auch immer wieder darum, formal interessante Arbeiten zu entdecken. Was ist Ihnen in dieser Hinsicht aufgefallen?
Da wäre eben dieser Film, den ich am Anfang erwähnt habe, Casting John Bernet, und andere Arbeiten wären von dem sogenannten SEL, dem Sensory Ethnographic Lab der Harvard-Universität. Da hört man schon, dass es so ein Hybrid auch ist aus Wissenschaft und Filme machen und Praxis. Und da gab es zum Beispiel diesen Film El Mar, der die Sonora-Wüste zwischen Amerika und Mexiko, zwischen den USA und Mexiko abbildet, dokumentiert und das auf eine sehr, sehr idiosynkratische Weise tut. Das heißt, es gibt keine Idee von, wir erzählen mal, was da das Thema ist, wir erzählen diese Flüchtlingsgeschichten, die es da gibt, journalistisch, sondern es ist sehr, sehr individuell. Wenn das Tageslicht wegfällt, ist der Film in der Dunkelheit, es wird auf 16 mm gedreht, es geht darum, Hinterlassenschaften zu finden, zu registrieren. Man hört manchmal Gespräche mit Leuten aus dem Off, also eine sehr, sehr idiosynkratische Mischung, um diesen merkwürdigen Ort, dem auf die Spur zu kommen und praktisch auch dieses sensorische der Bewegung durch diese Wüste im Film abzubilden.
Wie steht es denn jetzt eigentlich um den Dokumentarfilm, wenn man die Berlinale mal so als Ort nimmt, wo man sich wirklich einen groben Überblick verschaffen kann? Gibt es denn Trends?
Also für mich das Interessanteste war eigentlich, was glaube ich eine Aufgabe wird, die der Dokumentarfilm sich in den nächsten Jahren noch stärker stellen muss, weil er ja dauernd mit Geschichte operiert, mit historischem Bildmaterial und gleichzeitig die technische Entwicklung der digitalen Bilder immer weiter voranschreitet, entsteht da eine Lücke in der Schärfe der Bilder. Und dann hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Geld man hat, um praktisch die historischen Aufnahmen zu digitalisieren. Also bei dem Beuys-Film zum Beispiel ist das relativ gut gelungen, weil die Bilder dann relativ hoch aufgelöst sind. Manchmal ist es aber auch so, dass es dann gar keine anderen Bilder mehr gibt und dann merkt man halt, wie groß, grob pixelig diese historischen Bilder werden. Und ich fürchte oder glaube, was ist ja ganz logisch, dass diese Schärfensachen in den nächsten Jahren bei Digitalbildern sich weiter ausdifferenzieren werden. Und ich glaube, wir können da so eine Art Gap beobachten. Und es wird interessant zu sehen, wie dann später noch überhaupt Geschichte in diese digitalen Schärfen hinein zu integrieren ist, wenn sie so grobpixelig wird, gerade bei diesen großen Leinwänden hier bei der Berlinale.
Matthias Dell mit einem Rückblick auf das dokumentarische Kino dieser Berlinale. Vielen Dank.